Und wir haben sehr unterschiedliche Kunst gezeigt. Das war die abstrakte Malerei, das war die Aktion, das war eine Installation, da war das und das war jenes. Also sehr, sehr pluralistisch irgendwie so durch die ganze Palette. Und so halt, so nicht so besonders, aber ja gut, okay. Und dann bin ich nach unten gegangen, um einen Kaffee zu trinken, und zu meiner Erstaunung eines Mannes, ja, habe ich entdeckt doch eine Videoband. Nach diesem Videoband, alle diese 20 Künstler, einer nach dem anderen, haben erzählt, warum sie dazu gekommen sind, überhaupt diese Kunst zu machen, die sie eben oben gezeigt haben. Und da war ganz interessant, die Kunst war sehr unterschiedlich, wie gesagt, ausgeprägt, aber die Erklärung war nur eine, das war die Kindheitstraum, es war keine einzige Erklärung. Und zwar, einer hat immer nur seine Tante gemalt, also hat, konnte ich das verstehen, also seine Tante gemalt, weil sie sich erhängt hat an dem Tag, an dem er geboren war. Und dann wurde es ihm irgendwann mitgeteilt, die Kindheit war so traumatisiert und meinte, diese Tante sei dich. Die andere hat beobachtet, wie ihr Vater einer Katze überfahren hat neben dem Haus und war außer schockiert und jetzt beschäftigt sich mit der Katze. Ja. Und das war für mich eben sehr lehrreich, weil man eben halt sehr unterschiedliche Kunstwelten meint zu entdecken. Ja. Entdeckt aber immer das Gleiche. Ja. Eben diese Kindheitstrauma, eben diese Ursache. Und dann habe ich allerdings doch gefragt, nach welchem Kriterium diese 20 Künstler ausgewählt worden waren. Und man hat mir gesagt, sie waren alle ausgewählt, weil sie in den letzten Jahren ein Stipendium von der Stadtrat Boston bekommen haben für ihre Kunst. Also habe ich mich gefragt, was ist die plausiblere Ursache, ja, dafür, dass sie diese Bilder gemacht haben. Die überfahrene Katze oder zwei Jahre Scholarship. Also so wie ich bin, ja, zitiere ich eher zur zweiten Erklärung. Auf jeden Fall schien es mir unplausibel zu sein, dass eine Ursache zu so unterschiedlichen Gründen führt. So, vielmehr habe ich mir gedacht, jeder hat nach einer Nische gesucht, ja, sich gefragt, wer hat noch für welche Kunst kein Stipendium bekommen, hat es gemacht und hat tatsächlich ein Stipendium bekommen, bis alle Stipendien nicht weg waren. Und diese Verfahren schien mir irgendwie spontan plausibel zu sein. Und so scheint es mir, dass es nach diesem Prinzip auch Terrorismus funktioniert. Das heißt, wo ist ja noch kein Terrorakt stattgefunden? Ja? Mal in Indonesien, mal so, mal so. Und meistens übrigens ganz offensichtlich an Urlaubsorten und touristischen Zentren. Also wenn man generell die Karte des modernen Terrorismus schon mal veranschaulicht, das sind alle klassische Urlaubsorte. Ja? Das sind Kaukasus, Korsika, Baskenland, also nicht nur muslimische Terrorismus, Baskenland, dann kommt eben Palästina, ja, klassische Jugoslawien, ja? Alle klassische Adrian, ja? Alle klassischen Urlaubsorte. Es gibt also eine gewisse Verbindung zwischen Urlaub, Tourismus und Terrorismus, weil sie alle, und das wäre meine zweite These, weil sie alle eine Form des Konsums sind. Also im Grunde geht es bei Terrorismus um einen tatsächlich künstlerisch gestalteten, radikalen Konsumismus. Aber der Konsum ist nichts anderes als Zerstörung, jetzt Verbrauch. Und der größte Konsument ist tot, selbstverständlich. Im Grunde, jeder Konsument, in dem er konsumiert, das heißt verbraucht, gebraucht und verbraucht, nichts anderes dich in seiner Figur verkörpert als die Figur des Todes. Der Tod ist sozusagen, frisst alles, ja, oder verbraucht alles. Der Wille zum Konsum ist im Wesentlichen der Wille zum Tode. Das heißt, der Wille selbst ist noch im Leben mit dem Tod zu identifizieren. Und dann ist es ja eben plausibel, warum gerade diejenigen, die aus elitären, internationalen, kosmopolitischen Oberschicht kommen, dazu tendieren, Terroristen zu werden. Ja, nicht wahr? Weil das ist sozusagen eine Vorsetzung des Konsumverhaltens, das sie von ihren Eltern gelernt haben. Im Grunde Saudi-Arabien, saudi-arabische Scheichs und Prinzen, ja, sind weltweit bekannt für spektakulären, ostentativen Konsum. Und für mich ist diese Art Terrorismus einfach eine Vorsetzung, radikale Vorsetzung dieser konsumistischen Grundhaltung, die ja übrigens schon als solche weitgehend in der ökonomischen Realie von Bataille beschrieben worden war. Das heißt, der souveräne Konsum, souveräne Verbrauch und Selbstverbrauch des Menschen ist ja nichts anderes als radikalisierte Konsumhaltung. Bei ihm gibt es ja auch sogar eine Stelle, wo er den Kauf der Diamanten mit dem Krieg vergleicht. Ja. Beide sind sozusagen Wörter, das geht zum Fenster. Ja. Und in diese zwei Akte, sozusagen Diamantenkauf und Diamantenkauf im Krieg, sind als zerstörerische, eben konsumierende Konsumverhalten und so weiter praktisch identisch. Nun, wenn man von dieser Perspektive ausgeht, dann sieht man in diesem Art des ostentativen Verbrauchs, ja, des ostentativen Konsums, im Sinne von Partei ein Akt von Potlatsch. Sie erinnern sich, dass in vielen Stämmen, ja, ich war vor allem in Nordamerika, sozusagen ostentativen Konsum ersetzt worden war unter erschwerten Bedingungen, also als nächste Phase, die extreme Phase, durch die einfache Zerstörung der Güter. Das heißt, ein bestimmter Stamm zerstörte bestimmte Masse der Güter und ein anderer Stamm im Wettbewerb zerstörte seine Güter und so weiter und so fort. In diesem Sinne ist es ja auch der Islam. Und Islam ist eine zweite Schiene der Ursachenforschung, im Sinne von Huntington, im Sinne von Determiniertheit, nicht durch die ökonomische Verhältnisse, sondern Determiniertheit durch die kulturelle Prägung. Ja. Dass wir sozusagen mit Clash of Civilizations zu tun haben, wir haben sozusagen mit Leuten zu tun, die durch keine Aufklärung gegangen sind, die durch die Moderne nicht durchgegangen sind, die sind ja praktisch in einer Situation diese kulturelle Prägung geblieben. Und dann ist der Ratschlag, wie man diese kulturelle Determiniertheit, wie man diese kulturelle Ursache eliminiert, ein anderer, man schlägt ja vor so eine Artikularisierung, die einfach, so wie Welbeck sagt, viele Kondome schicken, ja, und so weiter und so fort. Und dann werden Leute nicht natürlich. Das heißt, sozusagen ein Vorschlag, also einen von Welbeck, der ein Freundchen ist. Ja? Wenn man so rechtzeitig Künstler mit Kondomen versorgt, dann wird er kein Künstler. Oder wenn man Terroristen rechtzeitig mit Kondomen versorgt, dann wird er kein Terrorist. Die gleiche Art Ursachenforschung. Nun aber würde ich behaupten, dass dieser Islam, von dem die Rede ist, dass dieser Islam ist eingesetzt worden von diesen Leuten, im Grunde als Redemittel. Ja? Also für den Islam interessiert sich derjenige, der ein neues Buch schreiben soll, die islamische Theologie nach vorne bringen soll, die islamische Gesellschaft reformieren soll, was auch immer. Diese Leute haben mit dem Islam überhaupt nichts angefangen. Sie haben den Islam dort gelassen, wo der Islam ist. Ja. Sie haben diesen Islam als ein fertiges, abgeschlossenes Produkt betrachtet und strategisch eingesetzt. Und jetzt von ihnen zu sagen, die sind islamistisch geprägt, ist das Gleiche, wenn man ein Besuch von Duchamp im Museum sieht und sagt, Duchamp hat wahrscheinlich sein ganzes Leben im Klo verbracht und so konnte ich sozusagen nicht lassen, auch im Museum ein Besuch aufzustellen. Diese Prägung ist ja genauso ein Mythos wie diese wieder die karmische Ursache. Wir haben mit der versierten internationalen Elite zu tun, die bestimmte fertige zivilisatorische Produkte, im Islam ist ein fertiges zivilisatorisches Produkt, strategisch medial einsetzen, um dann eine Bühne zu schaffen, einen Kontext zu schaffen, in dem sie dann reagieren können. Das hat sehr viel mit der modernen medialen Strategie zu tun. Das hat überhaupt nicht mit irgendwelcher Konditionierung durch die islamische Gesellschaft zu tun. Und wie das gemacht worden war, die ganze Aktion war gemacht als Patchwork aus verschiedenen Elementen, medialen Elementen. Das amerikanische Film von Duke Independence Day, von dem Islam, als eben diese Bedrohung von Osten und so weiter und so fort. Das heißt, das war alles strategisch arrangiert, das war eine Collage gemacht, eine Videocollage gemacht. Und im Grunde, wenn man sich überhaupt fragt, was ist der Bin Laden, ja? Oder was ist das für uns? Ja? Ganz klar, Bin Laden ist ein Videokünstler, weil das Einzige, was wir von Bin Laden kennen, sind die Videos. Wir kennen von ihm überhaupt nicht. Es ist ein Videokünstler. Es ist ein Videokünstler, der mit der Welt per Medium Video kommuniziert. Er schickt ständig Videos. Und diese Videos sind ziemlich perfekt gemacht. Wie perfekt gemacht sie sind, das merkt man, wenn man Videos sehen oder Filme sieht, und inzwischen kann man sie sehen, die laufen ab und zu im Fernsehen, die Amerikaner gefunden haben und entdeckt haben in Afghanistan, also Laienvideos und Laienfilme, die nicht speziell produziert worden waren für den Medienkonsum. Und da merkt man, wie schlecht sie sind, wie schlecht sie sind, wie schlecht Bin Laden da aussieht, dass sie selbst nicht ähnlich und so weiter. Nur wenn man diese Geschichte sieht, beginnt man richtig einzuschätzen, wie perfekt im Grunde diese Videos als Videokunst gemacht sind. Ich habe da in der Zeit, ich glaube vorletzten Zeit, war ein großer Text darüber mit Klagen darüber publiziert, dass die Videokunst sich schlecht medial verbreitet heutzutage. Aber diese Videokunst verbreitet sich ganz gut. Und das geht weiter, ja? Wenn man zum Beispiel diese Tschetschenien-Geschichte, also die Erstürmung des Theaters in Moskau sieht. Ich weiß nicht, ob es so bekannt geworden ist mit der westlichen Presse, aber in der Zeit dieser Geiselnahme oder dieser sozusagen Vorlauf, dieser Sprengung oder wie auch immer, der Regisseur des Spektakels saß im Theater. Und er wurde gebeten von dem Führer der Terroristen von Baraj speziell, einen Film, einen Videofilm herzustellen. Und zwar als Collage, als Montage aus dem Material, das entfernt worden war von den Überwachungsvideos. Ja, weil die Überwachungsvideos haben diese ganze Erstürmung fixiert. Sie wollten aber für diese Erstürmung einen sozusagen einen Werbefilm machen, dass sie als heroische Helden zeigt, und zwar unter der Einsetzung einer spezifischen Montage aus diesen Videobildern entnommen der Überwachungskameras. Was wir schon mal erlebt haben in Bezug auf Adele, ich war nach dem Attentat, hat man von allen möglichen Überwachungsvideos rausgeholt, seine Bilder. Wer Geld bekommt in einer Bank, wer etwas kauft, wer es eintritt, es gibt inzwischen Dutzende von Aufnahmen. Also in diesem Sinne wollten sie den Film produzieren. Und das ist das avancierteste Verfahren, das es zur Videoproduktion das überhaupt gibt. Ja. Unsere ganze junge Künstler in ZKM machen nichts anderes, als sie produzieren Videofilme, diese Collagen für die Überwachungskameras. Das ist sozusagen das absolute Alarm. Wir haben also hier mit einem gewissen Spiel mit den Medien, mit den Möglichkeiten zu tun. Und zwar, und damit möchte ich ja im Grunde abschließen. Dieses Spiel setzt etwas voraus, was eine Ebene voraus, die ja Sean von Karl abgesprochen worden war, eben diese Ebene des Verdachts. Was, warum dieses Ereignis für uns so interessant ist? Ich denke deswegen, weil wir lange Zeit im Zustand einer utopischen Erwartung gelebt haben. Also ich nicht, wenn ich sage wir, das ist so subjektives Wir. Aber die meisten, würde ich sagen, wurden beherrscht von der utopischen Vision eines entgrenzten oder sich ständig entgrenzenden Welt. Eine Welt der medialen Subjektlosigkeit, wo das Subjekt seine Fähigkeit verliert, die Dinge zu kontrollieren. Ein Subjekt verstanden, wie Michel Foucault das Subjekt versteht. Also als Kontrollinstanz, als Verwaltungsinstanz, als Zensurinstanz, als staatlich verankerte, institutionell verankerte Überwachungsinstanz. Das heißt, diese neue mediale Utopie, diese deren, damit Metapher, viel mehr als Realisierung, Internet dient wir. Und die ganze sozusagen libidinose Investition, ja, oder utopische Investition, ja, die auf Internet projiziert worden war, dass dieser mediale, entgrenzte mediale Raum sozusagen so etwas wie der mediale Boden oder sagen wir Informationsboden oder signifikative Regime, ja, unter den Füßen jedes autoritären Regimes, ja, und jeder autoritären Subjektivität von unter den Füßen entfernt. So, dass diese Subjektivität dekonstruiert wird, ja, dass sie kollabiert, ja, dass sie in sich selbst zusammenliegt. Das war eine große Hoffnung der 60er Jahre, 70er Jahre, 80er Jahre. Wir hatten mit einer sehr, sehr langen Utopie zu tun. Wenn man schon die Geschichten der Utopien vor Augen hat, es war eine der langlebigsten, würde ich sagen. Und diese Vorstellung, die perfideste unter allen anderen, dass diese sich ständig expandierende, ständig entgrenzende, desubjektivierende, entsubjektivierende, dekonstruierende mediale Raum unkontrollierbar und so weiter, gleichzeitig so etwas wie demokratisch, gleichzeitig so etwas wie Demokratie erweitert, weil er die Möglichkeit gibt, allen zu jeder Zeit daran zu partizipieren und eigene Meinung zu sagen. Also die Opposition war das Subjekt als Ort der Reaktion, im meisten Sinne des Wortes, ja, Ort des Konservativen, des Realitätsprinzips auf der einen Seite, und der utopische Traum von Entsubjektivierung und Grenzung und gleichzeitig die Politik, die passiert damals. Was man übersehen hat, denke ich, ist die Tatsache, dass dieser Raum, und dieser Raum existiert tatsächlich, ja, kann man nicht sagen, dass dieser Raum jede Kontrolle sich entzieht, inklusive der demokratischen Kontrolle. Es handelt sich nicht um die Erweiterung der Demokratie, sondern es handelt sich um einen neuen Raum, in dem eine neue Subjektivität etablieren kann, eine herrschende Subjektivität, nicht eine demokratische Subjektivität. Eine Subjektivität, die in diesem Raum hinter der medialen Oberfläche operiert. Weil wir leben jetzt in einer Situation, in der wir im Unterschied zu den früheren Zeiten, zu den Zeiten von seiner Zeit her, zu den Zeiten von Heidegger, nicht mehr der Illusion erliegen können, dass es das Sein ist, das uns die Bilder schickt. Wir wissen, dass in einer medialen Welt es ist immer jemand, es ist eine Subjektivität, es ist eine Instanz, die Bilder schickt. Die Bilder kommen vom Sein, nicht mehr. Es war immer so, ja? Aber es konnte vom Heidegger übersehen werden. Von uns kann es nicht mehr übersehen werden, weil es tot ist. Und wenn wir wissen, dass alle Bilder da sind, weil jemand sie geschickt hat, damit sie da sind, dann etabliert sich eben dieser grundsätzliche Verdacht, in dem eigentlich so etwas wie das heutige mediale Spiel des Terrorismus erst möglich. Wir haben kein staatliches Subjekt, wir haben jetzt ein terroristisches Subjekt. Wir haben kein Subjekt der Kontrolle der Oberfläche oder der Zensur, der medialen Oberfläche oder der medialen Bilder im Sinne ihrer Überwachung. Die Überwachung selbst, wie ich gerade gezeigt habe, ist zum Mittel der Produktion des terroristischen Videos gekommen. Stattdessen haben wir eben diese submediale, wie ich das nenne, im Buch über den Verdacht, ein submedialer Raum, das heißt der Raum, das operative Feld, in dem Bilder entstehen, zusammen transportiert, distribuiert und im Endeffekt gezeigt werden. Und das ist eben der Grund, das ist eben der Raum, in dem allerdings nicht nur die Bilder konstruiert werden, was geschickt werden, der terroristische Attentate und so weiter und so fort, sondern diese Attentate selbst zustande kommen und vorbereitet werden. Weil der moderne Terrorismus ist ja eigentlich nicht möglich, ohne das Vorhandensein eines immer schon entgrenzten und unkontrollierbaren Raums, submedialen Raums. Der submediale Raum ist die kulturelle, zivilisatorische Vorbedingung für die Entstehung einer solchen Subjektivität, die diesen Raum für die Etablierung ihrer Souveränität und ihrer Macht benutzt. Und es ist sicherlich naiv zu denken, dass man diese neue Dimension etwa beseitigen kann. Ja, dass man durch irgendwelche staatlichen oder sonstige Maßnahmen diesen Raum einfach abschaffen kann. Diesen Raum kann man nicht abschaffen. Der Staat kann nur seinerseits in diesem Raum operieren. Dann wird er selbst zu einem terroristischen Staat. Aber er hat keine andere Wahl. Souverän im klassischen Sinne, subjektiven Sinne, sozusagen kontrollierenden Sinne zu sein, kann der Staat nicht mehr, weil es einfach nicht mehr technisch nicht mehr geht. Und so haben wir eine Situation, bei der die klassische Situation, die wir schon oft erlebt haben, bei der eine Utopie in eine Dystopie verwandelt und Traum zu einem Albtraum wird. Und ich denke, dass eben der 11. September war so ein Umschlagspunkt. Ja? Das war der Moment, an dem eine neue Entdeckung dieses submedialen Raumes. Ich erinnere mich ganz gut, als ich das Buch unter Verdacht wahrscheinlich zu früh publiziert habe, 2 Jahre zu früh, war sozusagen die Empörung bereit zu hören, ja? Und vor allem Internetseiten zu lesen. Ich habe sozusagen beleidigt diese Utopie und ich habe sozusagen aufgrund meiner totalitären Vergangenheit wahrscheinlich eben traumatisiert, ja, einfach nicht anders können, als so ein freundlicher Mensch zu sein, der, wenn er so eine schöne Utopie sieht, sofort sie in Schmutz ziehen will. Allerdings muss ich ja schon sagen, dass dieses Ereignis nichts anderes ist als einfach ein Beweis, wo es solche Beweise überhaupt gibt. Ja? In solchen Dingen gibt es ja keine Beweise, sondern ein Umschlagspunkt oder ein Drehpunkt, an dem eine Utopie zu einer Dystopie geworden ist. Und wenn für mich die Protagonisten diese Tat interessant sind, da sind sie vor allem als diejenigen, die die Beschaffenheit, die innere Beschaffenheit des submedialen Raums für alle mehr oder weniger offensichtlich gemacht haben, was schon eine ziemliche Leistung ist, wenn auch eine in vielerlei andere Hinsicht problematisch. Das war's.
Zu beziehen, was ich im Kopf habe, ist auch eine Frage, wenn ich das richtig verstanden habe, dass also das Subjekt, das sich souverän konstituieren kann und deswegen dem staatlichen Souverän gegenübertreten kann, das braucht sich ja nicht als islamistisch zu definieren, sondern kann sich wie auch immer definieren. Hauptsache, es handelt von sich selbst heraus und da meine ich, kann man nicht abendländisches Denken und Denktradition ohne weiteres an einspeisen, sodass man sagen könnte, diese Terroristen sind etwas ganz Vertrautes und die stecken auch in unserer Geschichte und die hätten wir auch sein können unter gewissen Umständen. Wenn man jetzt zum Beispiel denkt an die Entwicklung des Weltgeistes, das war ja eine utopische Vorstellung, verbunden mit einer Zielvorstellung, wenn man jetzt sagt, ja, das bezieht auf das Subjekt, was ich konstituieren will, der Weltgeist steckt in mir. Ich habe jetzt die Aufgabe, den Weltgeist durch mich in mir herausbringen, durch den terroristischen Akt. Da könnte man mal Schwarzhalber prüfen, denke ich, und das wollte ich erstmal kontrollieren, wo die da sind. Ob man sagt, das ist auch mit dem dialektischen Dreisprung zu vereinbaren in der Phänomenologie des Geistes. Man konsumiert etwas jetzt von das, was man durch den terroristischen Akt sich selbst aneignet. Man gebraucht etwas dadurch, das steckt jetzt in einem drin, also jetzt das World Trade Center, das ist ja nun nicht mehr da, das ist sozusagen aufgenommen, verarbeitet worden durch mich. Es ist jetzt meins und ich bin gleichzeitig auf einer höheren Stufe, denn dieses World Trade Center ist jetzt Beweismittel, es beglaubigt meine Heldentat. Es ist Ausweis dafür, dass ich es jetzt bin, der das World Trade Center für mich und für meine eigenen Ziele weiterträgt. Also die Frage, ob so etwas, ich beginne ja auch mit einem kannibalistischen Akt am Anfang, etwas ist, von dem man dann sagen muss, das ist etwas, was ein Held, wie er in der abendländischen Denktradition immer aufgetreten ist, das ein Helden braucht, um dieses World Trade Center jetzt als Ikone und Beglaubigung einer Heldentat, als Exponat weitertragen zu dürfen. Und dann besteht es vielleicht viel länger, als bis es aus kommerziellen Gründen irgendwann in den nächsten Jahrzehnten hätte sowieso eh abgerissen werden müssen. Also Frage ist, ob es erlaubt ist, das auf die abendländische Tradition zu beziehen.
Ja, das ist eindeutig. Das, was ich eigentlich intensiere mit dieser Rede, ich denke, dass wenn man nach islamistischen Gründen fragt, dessen, was passiert ist, in einer oder anderen Form, man geht in die Falle, man sozusagen interpretiert das Geschehene nicht richtig. Stattdessen muss man tatsächlich dieser Terrorismus, der nur eine Form ist und viele andere, man soll ja nicht den irischen Terrorismus vergessen, dessen Gründe man nicht in der schlechten Situation der irischen Bevölkerung den Katholizismus sucht, oder Ether-Terrorismus, Baskenland ist der reichste Land in Spanien und so weiter und so fort. Terrorismus ist wirklich dadurch möglich, dass er medial möglich ist. Und es ist interessant, dass wenn wir World Trade Center nennen, es ist mir wirklich der Name entgangen, momentan, ich habe versucht, das zu erzählen, des japanischen Architekten, der diese Türme gebaut hat. Er hat allerdings diese Türme, zwei gleiche Türme gebaut, um seinem buddhistischen Glauben einen Ausdruck zu geben. Weil seine Idee war, im Unterschied zu der übrigen, sozusagen westlich von amerikanisch geprägten Wettbewerbsarchitektur des New Yorks, wo jeder versucht hat, ein Haus zu bauen, ein Gebäude zu bauen, das höher ist als alle anderen, er hat das ironisiert. Er hat das ironisiert und wollte zwei Gebäude, gleich große Gebäude, gerade darum bauen, um aus der buddhistischen Perspektive so etwas wie ein Gleichgewicht und so etwas wie eine Ironisierung für das alleinherrschaftliche Anspruch zu manifestieren. Und zwar verweist auf diese Arbeit auf zwei größte Buddha-Statuen in Bamiyan, die auch auf der einen Seite die größten sind und auf der anderen Seite gleiche Größe, ja, ungefähr. Das heißt, wir haben hier eine Attacke nicht gegen New York gewissermaßen, sondern gegen die Symbole des Buddhismus. Eine alte Geschichte der Zerstörung der buddhistischen Ikonen durch Islam, das sozusagen viele Jahrhunderte früher stattgefunden hat, nach wie vor stattfindet in Indien. Ikonoklastische Kampf, ja, gegen buddhistische Symbole. Wir haben also New York als Schauplatz eines ikonoklastischen islamischen Akt gerichtet gegen die buddhistische Symbole. Alle diese Figuren sind nur dann möglich, sind dann denkbar, wenn zunächst einmal der Raum, wo sie durchgezogen werden können, ja, wo sie arrangiert werden können, wo diese Collage überhaupt entstehen kann, wenn dieser Raum zunächst einmal da ist, wenn er zur Verfügung steht. Und in diesem Sinne möchte ich tatsächlich den Terrorismus sehen als ein durch und durch westliches, durch und durch modernes Phänomen, das einfach auf eine spezifische Weise beansprucht, technische, ästhetische, mediale Möglichkeiten voraussetzen, die spezifisch sind für diese Zivilisation. Zu versuchen, sie mit anderen zu erklären, ich glaube, sozusagen einen Trugschluss zu finden.
Nichtsdestotrotz, du hast am Anfang erzählt, mal kurz, ja, also Hintergrund, Gegensatz von Arm und Reich, kommt als Erklärung genauso wenig gerade irgendwelche fundamentalistischen Glaubensüberzeugungen. Da würde ich trotzdem gerne mal fragen, das hängt mit unserer Dostojewski-Beschäftigung hier zusammen, glaube ich. Wann wählt man denn so einen Beruf wie Terrorist? Da muss ja irgendwas, da muss man ja bereit sein, ein hohes Risiko einzugehen. Das ist auch ein sehr westlicher Gedanke natürlich. Dieser große Spekulant, hieß er noch gleich, den wir bei der Wien-Aktion hatten. Wie heißt denn dieser, einer der größten Spekulanten, Finanzgenies, der mit Spekulation ganz viel Geld verdient hat?
Ich meine,
nicht Soros?
Ja, Soros.
Ich meine, einen anderen, es gibt noch einen anderen. Ist vielleicht auch egal. Und da sagt er, wer viel Geld hat, darf spekulieren. Wer wenig Geld hat, darf nicht spekulieren. Wer kein Geld hat, muss spekulieren. Und wenn man diesen Terrorismus jetzt auf die Spekulation abbildet, dann sind die Reichen, die können das machen und die Armen müssen das. Also ich will damit nur sagen, wer nicht eine gewisse Erniedrigung erfahren hat, wer nicht in seinem Handlungsvermögen zum Beispiel, wer nicht die Möglichkeit hat, einen normalen Beruf zu ergreifen, der entfaltet sich dann wahrscheinlich für sowas wie Künstler oder Terrorist. Und insofern würde ich mal sagen, ist dieses Argument, dass das überhaupt nichts zu tun hat mit bestimmten Herrschafts- und Unterdrückungsstrukturen in der Welt, vielleicht nicht ganz komplett. Weil ich irgendwie nicht drum hinkomme, und das widerspricht auch nicht dem, was du gesagt hast, dass wenn man einen Beruf ergreift, dann heißt das, man will handlungsfähig sein. Und wenn einem andere Handlungswege verflossen sind, dann wählt man eben einen neuartigen, dann beginnt man mit einem neuen Geschäftsbereich. Also das ist meine eine Frage, ob du das dann nochmal vielleicht...
Klar
war es mir absolut, aber ob man das vielleicht ergänzen kann, ob man so ein Argument überhaupt bringen kann oder ob das gar nicht in die Logik passt. Das andere, was damit zusammenhängt, ist, was ich natürlich noch viel interessanter finde, ist dieser Übergang vom Traum zum Albtraum, von der Utopie zur Dystopie. Das heißt ja nicht weniger, als dass die es immerhin hingekriegt haben, diese Terroristen tatsächlich irgendwie eine Grundlage des Weltbildes ins Wanken zu bringen. Ich verstehe das so, dass bei was auch immer passieren mag, man wird nie mehr sagen können, das ist es gewesen, das sind die Täter. Das sind die Leute, auf die ich mich verlassen kann, und das sind die Leute, auf die ich mich nicht verlassen kann. Das ist also jetzt ein strukturelles, notwendiges und unvermeidliches Misstrauen in die Welt gekommen, Deshalb jetzt, also meinetwegen die Intrige, wie wir das neulich mal hatten, bei Peter Weibel, der jetzt wahrscheinlich auch von dir, durch die Paranoia abgelöst worden ist. Und wenn wir mal nach, und dann haben wir gesagt, gehen wir gleich bei Hamlet kritisch vor. Ne? Weibel hat ja gesagt, bei Shakespeare ist es eben gerade nicht gleich Intrige. Und wir haben gesagt, bei Hamlet ist die Paranoia aber auch schon ganz schön weit gediehen. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass das so richtig ist, dass es kein Kriterium mehr gibt, die Guten und die Bösen zu unterscheiden, was im Übrigen bei Bulgakov in diesem Meister und Margarita und auch bei McGregor in Sympathy for the Devil eigentlich von völlig klar ausgesprochen wird. Also die Gedanken gibt es von Langland, die fand ich tatsächlich seit Shakespeare. Wenn dem jetzt aber so ist, wenn sich das durchsetzt als gesellschaftlicher Konsens, wir können nicht unterscheiden zwischen Gut und Böse, wir können höchstens noch unterscheiden zwischen Schön und Hässlich, aber da wird es ja aufgrund der Kunstentwicklung auch schwierig. Dann muss man doch, und so verstehe ich richtig immer, und da würde ich gerne was drüber hören, Regeln finden, die Zusammenleben ermöglichen, jenseits solchen Grundfragen von das sind die Guten, das sind die Bösen. Die Handeln ermöglichen, ohne dass man weiß, wie der ontologische Status dessen ist, der mir gegenübersteht. Also Regeln, die für das Theater, die Kunst und für die Simulation genauso gelten wie für etwas, was vermeintlich ein Bild vom Sein abgeschicktes Bild ist. Also das sind die beiden Themenkomplexe, die mich jedenfalls in dem Zusammenhang, der hier stattfindet, interessieren. Und dazu bitte ich jetzt, was Verständliches zu sagen.
Na gut, ich hoffe, dass das nicht impliziert, damit das da alles andere unverständlich ist. Also auf erste Frage ein zusätzliches Zitat und dann eine Überlegung. Das Zitat funktioniert folgendermaßen. Als ich noch in Russland gelebt habe und gearbeitet habe und noch in Petersburg, noch vor dem Besuch in Moskau, wurde ich von einem meiner Kollegen bei KGB angezeigt. Hat einen langen Brief geschrieben, wo er mich sozusagen angezeigt hat. Dieser Brief wurde im Endeffekt nicht beachtet und wir haben sozusagen gute Beziehungen auch behalten. Und irgendwann hat er eine Einladung bekommen, der KGB beizutreten, ja, um einfach dort in die Schule zu gehen und dort einzusteigen. Und hat mir auch gesagt, er hat mir auch gesagt, dass er mich angezeigt hat, also hat er sich abgesehen. Und ich habe ihn gefragt, naja, wie will er so, wie reagiert er darauf? Und dann hat er Folgendes gesagt, und das wird dir wahrscheinlich vertraut vorkommen, von der Struktur her. Er hat nämlich gesagt, na siehst du, wenn ich so aus einer solchen privilegierten Familie käme wie du, dann wäre ich wie du Dissident. Wenn ich ganz arm wäre, dann wäre ich in die KGB gegangen. Ja, eine KGB, also das ist nicht alles gut. Aber ich komme so eher, also mittlere Verhältnisse, und so denke ich, für mich das Beste wäre, eine Doktorarbeit zu schreiben. Das ist, denke ich, die Antwort auf deine Frage. Ja? Das heißt, derjenige, der wirklich in schlechten Verhältnissen lebt, will ordentliche Supermarkt. Ja? Er will nicht die Welt sprengen. Ja? Er will sozusagen Verbesserung seiner Lage und ist in diesem Sinne grundsätzlich d'accord mit der Welt, soweit die Welt fähig ist, in dieser Lebensgrundlage zu leben. Derjenige, der etwas besser gestellt ist, will Bildung, weiterkommen, bürokratische Ebene. So etwas wie Revolte kommt von, sagen wir, gesellschaftlichem Oben. Das ist ein Effekt von Abatmos. Nun, da stellt sich wirklich die Frage, welche Bedürfnisse haben die Kinder von Upper Class, dass sie revoltieren und warum diese Bedürfnisse nicht befriedigt werden. Und das ist ganz klar. Da kann ich wirklich die Antwort geben. Das Bedürfnis ist Souveränität. Und man kann dieses Bedürfnis nicht befriedigen, weil man moderne Kunst nicht hat. Ja, hatte nicht erstens in der Sowjetunion und hat auch nicht in muslimischen Ländern. Und hier wahrscheinlich kommt tatsächlich eine gewisse zivilisatorische Problematik ins Spiel. Weil die moderne Kunst, das Kunstsystem, ist ein Raum, wo diejenigen, die als souverän wirken wollen, zumindest unter bestimmten Bedingungen als souverän wirken können. In einer Gesellschaft wie der sowjetischen war es zwar möglich in einer offiziellen Kultur, und das habe ich auch gemacht, ich war eigentlich kein Dissident. Wahrscheinlich in einer islamischen Welt, wo es gar keine modernen Konzepte moderner Kunst überhaupt gibt und Kunstsystem gibt in diesem Sinne, ist es schwierig. Deswegen würde ich sagen, der Terrorist ist ein moderner Künstler unter der Bedingung, dass das moderne Kunstsystem fehlt. Ja? Wenn du jetzt fragst, warum wird man zum Terroristen konkret gesellschaftlich? Ja? Und wenn man dann Terroristen, also klassische Länder des Terrorismus, waren Russland, und nach Italien Frankreich. Ja, Frankreich Ende des 19. Jahrhunderts war so dann die größte Zahl, also Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, war die größte Zahl der terroristischen Attentate war, entweder dort oder dort. Nur, wenn man jetzt die Position der Avantgarde der damaligen Zeit nimmt, die waren alle, entweder Sympathisanten oder Mitläufer, wie wir jetzt aus den Geheimmaterialien, die jetzt inzwischen publiziert worden sind, wissen, war Malevich in verschiedenen anarchistischen Organisationen drin und hat für anarchistische Zeitungen und Zeitschriften auch politisch geschrieben, was früher nicht bekannt war. Schwarze Quadrat ist die schwarze Fahne der Anarchie. Eine Interpretation, die aufgrund dessen, was man inzwischen in Archiven entdeckt hat, sehr plausibel zu sein scheint. Frankreich ist es absolut offensichtlich, ja. Sogar die Neo-Impressionisten sprechen schon damals, dass die Auflösung des dreidimensionalen Raumes auf einem neo-impressionistischen Bild entspricht einem terroristischen, anarchistischen Attentat. Ja, das kann man schon damals finden. Das bedeutet, dass wir haben in diesen beiden Situationen Überführung eines terroristischen anarchistische Potenzial und Potenzial der Moderne. Weil das war die Zeit, wo in Westeuropa und auch in Russland das moderne Kunstsystem entstand. Ja? Verständlich? Okay. Jetzt die zweite Frage. Warum Dystopie und warum diese?